herzlich willkommen zu den Chronisten des Irrsinns, Folge 4. Eigentlich ist es ja Folge 5, aber eigentlich dann doch nicht, denn mir ist etwas passiert. Naja, für mich ist Computer Neuland, ich gebe es mal zu, und mir ist, ja, ich habe eine Aufnahme, so wie wir die halt dann parallel aufnehmen, verschludert. Es tut mir leid, ich möchte um Entschuldigung an dieser Stelle bitten.
Ja, das ist gar nicht weiter nötig, denn ich freue mich ja jedes Mal, wenn ich hier mit dir sitzen kann. Und wir waren ja ohnehin nicht 100% zufrieden mit der letzten Episode oder mit der Ursprungsfolge 4. Und jetzt machen wir eine neue Folge 4 und die wird noch besser als das Original. Und ich denke, der Zuhörer kann nur davon profitieren. Das war also ein Fehler mit gutem Ende. Und deshalb, ja, lass uns durchziehen.
Ja, gewissermaßen ein falscher Fehler. Die Chronisten des Irrsinns sind ja gewissermaßen auch ein bisschen irre. Aber wir sind ja bei Folge 4. Das heißt, wir sind noch gewissermaßen in den Kinderschuhen, das passt schon, aber wir haben jetzt schon etwas der Ampelkoalition voraus, denn wir haben schon mehr Gehirnzellen als 4. Das ist schon mal gut. Mein Name ist Julian Marius Plutz und ich bin, ich glaube, Journalist.
Mein Name ist Sascha Blöcker, Wirtschaftspsychologie-Student, seit Urzeiten Podcaster einer alternativen Szene und wie ich gerade noch mal feststellen durfte, gekonter von der Schippe Springer und daher sehr froh, mit einem tatsächlichen Journalisten hier sprechen zu dürfen. Ich bin dann der Entertainment-Faktor hier.
Ja, so ist die Aufgabenteilung im Wesentlichen. Wir klären die Woche des Wahnsinns oder den Wahnsinn der Woche zusammen. Man kann sich das so oder so sehen. Und exklusiv machen wir das auch für euch. Gewissermaßen wie Creutzfeldt-Jakob, auch eine Krankheit ist, so ist auch die Politik im Wesentlichen krank geworden. Wichtig ist zu wissen, dass wir tatsächlich auch nicht nur auf Twitter sind, Chronisten des Irrsinns, aber auch noch bei Apple Podcasts, bei Spotify, Google, egal wo ihr diesen Podcast gerade hört und auch jetzt dann auf YouTube teilen, Häkchen dran machen, weitersagen. So machen wir das, oder?
Ja, ja, plus natürlich das gute alte Abonnieren. Das ist
Abonnieren,
so wichtig. Ja. Abos sind ganz wichtig. Wir haben auch eine Abo-Falle installiert, das heißt, ihr bekommt dann so viele Waschmaschinen geschenkt, wie ihr tragen könnt.
Ja.
Und dann ergibt sich das. Julia, wie war dein Tag?
Ach so, mein Tag, ja, sehr aufschlussreich, weil ich habe wirklich sehr viel gearbeitet gegen meine Natur. War wirklich sehr, sehr, ja, spannend. Ein Thema aus der Arbeit werden wir gleich auch präsentieren. Ja, es ging hoch und runter, muss ich sagen. Und wie war es bei dir?
An der Stelle muss ich sagen, die Brötchen, die jetzt gebacken werden, sind kleiner als eben im Off. Denn du wolltest mit mir konkurrieren, was den härteren Tag angeht. Mein Tag ist folgendermaßen, mein Hund ist gestern krank geworden, hat sich während der Aufnahme gestern tatsächlich noch zweimal hier auf dem Fußboden übergeben. Und mein Sohn ist heute 5 geworden. Das heißt, ich hatte Kindergeburtstag, einen kranken Hund, mit dem ich dann beim Tierarzt war. Dann war hier überall Konfetti in der Wohnung, Torte wurde an die Wand geschmissen. Hm. Ich war im Chaos. So ergab es sich, dass ich mir um 17 Uhr einen Drink gemacht habe. Und als der Kindergeburtstag vorbei war und die Kinder im Bett waren, um 20 Uhr habe ich mich auch erstmal nochmal schlafen gelegt. Deshalb habe ich auch um eine halbe Stunde später gebeten, sonst wäre ich hier ein absolutes Wrack. Jetzt bin ich wieder voll da, aber der Tag war eine Katastrophe. Aber was tun wir nicht für den Nachwuchs? Es ist herrlich, wenn man ihn dann ins Bett bringt und er lächelt einen an und freut sich, dass er einen schönen Tag hatte. Und dem Hund geht es übrigens auch wieder viel besser.
Wollte ich gerade fragen, dem Hund geht es besser.
Dem Hund geht es viel besser.
Ja. Ja, das ist ja mal wichtig. Ne?
Ja.
Katze, Hund und Kind, alles in dem Bett. Auch schön.
Ja, Ende gut, alles gut. So, was haben wir denn heute für Themen, Julian? Ja. Ich habe es wieder mal vergessen.
Wir reden auf jeden Fall heute nicht über Habecks Filz. Das machen wir nicht. Der Pate, der grüne Pate. Nee, das machen wir heute nicht. Aber wir reden über ein paar andere Dinge. Und zwar exklusiv. Ich bin ein bisschen stolz, muss ich sagen, dass wir heute eine Exklusivmeldung zu berichten haben. Denn aufgrund einer Anfrage der AfD an die Bundesregierung kommt hervor, das ist völlig überraschend, ich glaube, du warst auch überrascht, dass Menschen, Jugendliche mit Migrationshintergrund tatsächlich weniger Bildungsabschlüsse haben als andere. Wie überrascht bist du?
Unglaublich, unglaublich. Zumal wir ja eigentlich nur Fachkräfte bekommen haben. Also die kommen ja schon hochgebildet her und also weiß ich nicht, ob wahrscheinlich gehen die mit den Pässen zusammen verloren und dann fehlt ein bisschen die Motivation, nochmal Ingenieurswesen zu studieren oder Raketenwissenschaften.
Das geht manchmal schnell. Darüber reden wir aber. Wir müssen auch natürlich über das 49-Euro-Ticket sprechen, denn das ist jetzt gewissermaßen eine Woche gewissermaßen hier dort und so weiter. Und ich kann nur sagen, die Alliteration Pleiten, Pech und Pannen. könnte auch auf dieses Ticket passen. In meinem Kunstfehler, ich sage mal Kunstfehler, stimmt aber gar nicht, meine Kunstfreiheit, wobei könnte auch ein Kunstfehler sein, reden
Nee,
wir.
nee.
Nee, meinst du
Also
nicht?
dieses Interview als Kunstfehler zu bezeichnen, wäre eine Frechheit. Das ist ein sehr gutes Interview. Der zweite Teil besser als der erste, noch besser als der erste. Ja, das noch gehört da unbedingt hin. Deshalb, das ist definitiv Kunstfreiheit. Warten wir nächste Woche ab. Vielleicht finden wir da einen Fehler. Aber diese Woche haben wir absolute Kunstfreiheit.
Es geht im Interview im Teil 2 wieder um David Berger und er spricht über die AfD, aber auch um eine Gesinnungsprüfung. Übrigens, auch das ist exklusiver Content. Ey, ich muss mich jetzt mal selber loben, aber es ist so. Es ist auch wiederum exklusiv. Es ist leider so, oder? Gott sei Dank.
Ja, es gibt Leute, die hätten uns gelobt, aber ich muss an der Stelle sagen, da das alles von dir kommt, darfst du das Lob einbehalten.
Ja, zu viel des Lobes ist dann auch wiederum zu viel. Der Deutsche neigt ja dazu, Selbst- oder Eigenlob als ja, egoistisches zu bezeichnen. Ich sehe das ganz anders. In deinem Thema, was du hast, geht es um irgendwelchen Ausflügen von irgendwelchen Menschen und was ist da genau
Ja.
passiert? In Kürze nur.
Genau erörtern wir später, grob gesagt, eine Berliner Schulklasse mit der üblichen Berliner Demografie geht also auf einen Ausflug gen Osten. Und wie das im Osten so üblich ist, sind die bösen Nazis da und verhunzen den Ausflug. Wir wissen noch nicht viel. Das heißt, wird hier ein bisschen spekulieren, wollte ich jetzt sagen. Wird hier ein bisschen
Spekulieren.
spekulieren und philosophieren. Denn ich glaube, dass wir in ein paar Tagen eventuell ein bisschen anderen Content zu dem Thema bekommen. Das wird sich zeigen. Und gleich danach kommen wir dann zur guten Sarah, deren Nachnamen mir immer entfällt. Sarah
Bosetti, die gar nicht mal so lustig ist.
Bosetti. Die ist nicht nur gar nicht mal so lustig, die ist gar nicht lustig. Und die hat einen Tweet abgegeben, der es in sich hat. Danach muss ich mich loben. Die von meiner Seite aus beste Folge Europas wichtigster Mann. Darauf darf man sich freuen, viele Vergleiche, einige davon ein bisschen komplizierter, macht aber nichts. Und direkt darauf werden wir uns streiten. Und zwar geht es um die Polizei mit dem Aufhänger Letzte Generation. Darauf kann man sich ganz besonders freuen. Libertär gegen konservativ, aber alles über der Gürtellinie.
Ich denke doch, ich hoffe es doch. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. Aber wir gucken mal, wie es so ist.
Okay.
Thema Nummer
Dann.
1 ist tatsächlich, und da war ich überrascht, weil du hast es vorhin erzählt, wie dein Tag war, voller Stress, war meiner auch, aber ein bisschen anderer Stress, denn es kam eine Mail rein von Bernd Schattner. Jetzt habe ich den Namen richtig ausgesprochen. Bernd Schattner ist MdB der AfD im Deutschen Bundestag. Das ist, sagt, glaube ich, MdB sogar schon. Und netterweise gibt er mir immer mal wieder so ein, zwei Tage bevor das öffentlich wird, so ein paar Sachen, so Anfragen, die schon da sind. Und dann kann man mal gucken, was ich daraus mache. Ich mache das in dem Fall in diesem Podcast. Es geht darum, wie viele Jugendliche bedeutet zwischen 20 und 34 Jahre, keinen Ausbildungsplatz haben, nicht nur das, sondern überhaupt keine Ausbildung genossen haben. Und die AfD hat völlig richtigerweise gefragt, wie viele sind davon denn haben einen Migrationshintergrund. So, wenn man weiß, dass es 2,5 Millionen insgesamt sind in Toto, dann hat die Bundesregierung geantwortet, 1,3 Millionen davon haben einen Migrationshintergrund. Kurz zur Erklärung, was ist ein Migrationshintergrund? Entweder ist die Person selbst Ausländer oder einer der beiden Elternteile sind Ausländer oder als Ausländer geboren.
Bei Großeltern reden wir schon nicht mehr von einem Migrationshintergrund.
Nein.
Eieiei, dann. Ah, die realistischen Zahlen wären wieder noch eins geiler, aber hier muss man auch sagen, wieder überrepräsentiert die übliche Demografie, die eigentlich in jeder Negativstatistik überrepräsentiert ist. Du sagtest eben gerade, die zweithäufigste Einwanderungsgruppe sind Polen.
Das ist korrekt.
Ja. Die sind nie arbeitslos, sagtest du. Und mir ist ehrlich gesagt auch kein arbeitsloser Pole bekannt. Meist pendeln die ja sogar. Also denke ich, reden wir hier schon über die Fachkräfte. Ich nehme an, und da wirst du sicher zustimmen, überqualifiziert für den deutschen Arbeitsmarkt.
Im Wesentlichen überqualifiziert. Und wenn man sich anschaut, also allein, also falls es mal tatsächlich eine Fachkraft aus Syrien zum Beispiel schafft, ein Ingenieur zum Beispiel, nach Deutschland, dann heißt das, dass er ungefähr auf dem Level ist von einem Realschüler. Das ist erstmal nichts Tragisches, aber muss man halt wissen, weil die Leute ja glauben, es kommen nicht nur Fachkräfte, sondern auch noch ordentlich Ausgebildete. Nein, das Bildungsniveau ist halt anders. Was ich an dieser Zahl spannend finde, ist tatsächlich, du hast es ja gesagt, die Polen als zweitgrößte Migrationsgruppe in Deutschland oder Menschen mit Migrationshintergrundsgruppe, was für ein schweres Wort. Du hast völlig richtig gesagt und ich habe auch darüber nachgedacht, da gibt es überhaupt gar keine Arbeitslosen. Also ich habe selbst freundlichen Kontakt, glaube ich, zu Polen und also die machen alles Mögliche, aber Hartz IV gibt es oder Bürgergeld gibt es da nicht. Schon
Gut,
auffallend.
dann der ein oder andere arbeitet schon schwarz, aber das nehme ich denen auch nicht krumm. Also ich bin Befürworter von Schwarzarbeit, aber im Großen und Ganzen muss man einfach sagen, sind die angestellt. Die meisten Polen, die ich kenne, irgendwie auf dem Bau, so Richtung Handwerk, manche auch in der Landwirtschaft. Liegt natürlich auch daran, dass ich aus ländlicher Gegend komme. Ich kenne relativ wenig Büropolen, auch ein paar, aber relativ wenige.
Der
Die meisten
Büropole.
sind
Der gemeine Büropole.
der Office-Pole. Und der Büropole. Ja, schön. Also die meisten sind halt wirklich fleißige körperliche Arbeiter. Und der gemeine Büropole, der seltener ist als der gemeine Handwerkspole. Jetzt komme ich von dem Ding nicht mehr weg. Scheiße, ich muss mir den Arsch ablachen. So, also die Polen sind es nicht. Ende der Geschichte. Ähnlich ist es ja mit Russen. Kennst du einen arbeitslosen Russen? Ich habe noch nie einen arbeitslosen Russen gesehen. Noch nie.
Nee, selten geworden oder noch nie gehört. Ja.
Ja. Das ist wie ein Einhorn. Sowas sieht man nicht. Das sind halt Leute, die sind zum Arbeiten hergekommen. Waren ja auch noch andere Zeiten. So, kann ich absolut
Aber ja,
nachvollziehen.
tatsächlich, aber aus dieser Zahl, die ich gerade genannt hatte, 1,3 zu 2,5 insgesamt, also mehr als 50%, da wird ja auch ein Schuh. Insofern, wenn man sich anguckt, wie viele haben denn Menschen mit Migrationshintergrund, was ein Wort, wie viele sind denn im Bereich der Sozialhilfe oder Bürgergeld? Und da ist das genauso zur Zahl, kann ich sagen, September 2022, rund 2,3 5 Millionen der rund 3,84 Millionen erwerbsfähigen, leistungsberechtigten, das ist sehr wichtig, haben einen Migrationshintergrund. Auch das ist sehr viel, es sind 63%.
Ja, es gibt auch etwas, das ich nicht verstehe. Wenn wir 1,2 Millionen nur in der Alterskategorie 20 bis 34 haben, die nicht erwerbstätig sind, wieso brauchen wir denn jedes Jahr 40.000 Fachkräfte, die einwandern? Also, zumal wir ja auch Leute nehmen, die noch gar nicht ausgebildet sind als Fachkräfte. Wenn wir jetzt sagen würden, wir holen 40.000 Fertige, dann könnte ich ja sagen, okay, sofort einsetzbar. Aber wenn wir die erst herholen, selbst wenn sie Deutsch sprechen, was sie nicht tun, und selbst wenn sie motiviert wären, was sie nicht sind, wäre das immer noch Nonsens, bei 1,2 Millionen mit weniger Migrationshintergrund bis gar keinem Migrationshintergrund Arbeitslosen. Das heißt, diese ganze, ich glaube, von FDP kam es das erste Mal mit den 40, mit den 40.000 pro Jahr. Das ist Blödsinn. Hier jetzt endgültig schwarz auf weiß, würde ich behaupten.
Definitiv, und das ist ja völlig klar, weil diese Leute auf der linken Seite der Medaille denken ja in ganz anderen Kategorien. Ich hatte letztens ein Gespräch, schon ein bisschen her, mit jemandem, der, ich würde sagen, links ist im Zweifel und sogar auch ohne Zweifel. Und da habe ich die Zahl genannt, die kennst du vielleicht auch. 50%, etwas mehr sogar, die 2015 ins Land kamen, dankenswerterweise, leben heute auf Hartz IV bzw. Bürgergeldniveau. Dann meint die Person, naja, immerhin, das heißt ja 50% arbeiten. Und das ist genau diese Logik. Das heißt, immer mehr rein, und dann haben wir halt, keine Ahnung, 63%, naja, egal, 50%, aber es bleibt da was hängen. Ne? Am Ende haben wir irgendwie 300 Millionen Menschen in Deutschland, davon sind 150 Millionen auf Bürgergeldniveau, aber immerhin arbeiten noch genauso viele. Das ist genau die Denklogik dieser Leute.
Ja, aber das ist aus mehrererlei Hinsicht nicht logisch, denn Punkt Nummer eins, ich glaube, irgendwie zwischen 9 und 12 Durchschnittsverdiener müssen einzahlen, um einen Bürgergeldempfänger durchzufüttern. Das heißt, wir müssten hier eine Quote, sagen wir, jeder Zehnte dürfte arbeitslos sein. Dann könnte man sagen, wir sind plus minus null. Und da muss man auch sagen, die Leute, die arbeiten gehen, die könnten auch Aufstocker sein. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das rechtlich bei Bürgergeld ist. Bei Hartz IV hatten wir ja den 1-Euro-Job und ein bisschen drüber. Ich glaube, 400 € konntest du zusätzlich machen, ohne das noch versteuern zu müssen. Wenn wir uns da auch in diesem Rahmen bewegen, dann sind das ja immer noch Sozialhilfeempfänger, nur dass die halt noch aufstocken. Und auch hier muss man sagen, brauchen wir das? Wollen wir das? Das sind verschiedene Fragen. Mittlerweile zeigen die Umfragen ganz klar, wir wollen das nicht mehr in der Größenordnung, aber wir machen natürlich trotzdem weiter.
Hilft ja nichts. Aber
Nee.
die Frage geht ja auch dann ins nächste Thema. Glaubst du, dass diese Leute auch das 49-Euro-Ticket in Anspruch nehmen möchten?
Ich habe schon häufiger gesehen, wie die schwarz fahren und es ist ihnen halt einfach egal, erwischt zu werden. Sie werden ohnehin nicht eingesperrt, abgeschoben werden sie auch nicht. Nehmen die Leistung umsonst. Also, nein. Die sind wie ich.
Wie bist du denn so
Ich
pretty?
nehme das 49-Euro-Ticket aus mehreren Gründen nicht in Anspruch. In erster Linie, weil ich nicht in Deutschland bin. In zweiter Linie, weil ich Bahnfahren hasse. Ja, das sind die zwei Hauptgründe dafür. Aber erzähl uns erstmal was über das 49-Euro-Ticket, bevor wir hier
Ja,
abschweifen.
das 49-Euro-Ticket ist jetzt gewissermaßen 8 oder 9 Tage, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, alt. Und ich habe es eingangs gesagt, ja, das Thema oder der Stabreim PPP, Pleiten, Pech und Pannen, passt da sehr gut. Es gab Gemeinden oder Kommunen im Wesentlichen, die erstmal das Ticket gar nicht mehr haben konnten, also aufgrund von technischen Problemen. Liegt auch daran, dass die Bahn-App gestreikt hatte. Da geht sie mittlerweile, ich würde es ihr wünschen. Viele Grüße gehen an die Bahn-App. Ja, aber viele Leute haben das ja anvisiert wollen. Sie wollten das Ticket offensichtlich, aber sie haben es nicht bekommen. Aber auch wichtig ist dann auch zu wissen, aber abgebucht wurde schon. Na ja, klar. Mir ging es ähnlich in Nürnberg, weil ich musste nach München am 3. und am 2. habe ich mir gedacht, jetzt brauche ich mal dieses Ticket. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn, das hat nicht geklappt. Ich bin dann zu diesem Schalter gegangen, also diese Schlange war so groß wie, naja, keine Ahnung, mehrere hundert Metern. Völlig sinnlos, da irgendwie weiterzumachen. Dann bin ich wieder zurückgegangen bei dieser, ja, in dieser Hotline. Und da sagte mir der Typ, der war recht nett, muss ich sagen. Na, habe ich fränkisch schon mal geplaudert. Und ich muss sagen, ja, der meinte dann, Sie haben doch ein Smartphone. Ja, habe ich. Hab so eins da. Ja, und dann haben Sie auch Internetzugang. Ja, klar. Na gut, dann ist das gar nicht so schlimm, weil Sie haben da die Bestätigungsmail bekommen und die reicht ja auch schon. Das heißt, es reicht genau diese Bestätigungsmail. Und ich habe das übrigens vorgestern geprüft. Es reicht wirklich. Also ich hatte schon das Ticket, ja, nach 5 Tagen. Aber habe einfach nur diese Mail hingehalten. Der Kontrolewski hat gemeint, okay, und ist weitergelaufen. Also das ist die Einladung ist ja keine Einladung für Betrug, aber es wäre eine Einladung für jemanden, der sagt, okay, ich könnte das irgendwie fälschen.
Ja, es soll da draußen Leute geben, die Schindluder treiben.
Schlimme Menschen.
Ja, das 49-Euro-Ticket ist ohnehin skurril. Es ist so ein bisschen wie sich in das Auto zu setzen, bevor Reifen angebracht wurden. Die Bahn ist einfach marode, die Bahn funktioniert nicht, die funktioniert seit Jahren nicht. Ich glaube, nach aktuellem Plan ist tatsächlich der offizielle Plan der Bahn, ab 2035 pünktlich die Züge fahren zu lassen. Soweit plant die Bahn also in die Zukunft. Ich verstehe nicht, warum ich jetzt einen höheren Run auf die Bahn verursachen muss, wenn ich da ein Unternehmen habe, das gar nicht, ein staatliches Unternehmen, ganz wichtig, wenn ich da ein staatliches Unternehmen habe, das gar nicht funktioniert. Ich setze doch Leute nicht oder versuche doch Leute nicht auf eine alternative Fortbewegungsschiene zu bringen, wenn diese Schiene gar nicht fertiggestellt ist. Es ist so ein richtiger Ampelirrsinn. Es ist ein kompletter Mobilitätsirrsinn. Es macht vorne keinen Sinn und hinten keinen Sinn. Ich meine, die App hat nicht Maschinen und selbst die funktioniert nicht, weil die Bahn gar nichts auf die Reihe kriegt.
Definitiv, du redest, glaube ich, vom Deutschlandtakt. Aber ich glaube, auch der Deutschlandtakt wurde auch, glaube ich, nach hinten verschoben. Naja, das ist, glaube ich, das Prinzip des Deutschen, nach hinten zu schieben. Aber wichtig ist, dass das Programm noch weiterläuft. Aber es muss ja leider vertagt werden.
2035 ist aber auch wirklich ein bisschen eilig, das muss man sagen. Das
Ja,
ist ja,
Eile mit
steht ja vor
Meile.
der Tür. Was sind das jetzt, noch 12 Jahre oder so?
Ja, da bin ich da mit den 100 und freue mich dann, dass die Bahn doch nicht kommt. Ich denke,
Ja,
darauf
dann
läuft es hinaus.
ist so, dann hast du dich damit abgefunden. Gut. herzlich gelacht über über das staatliche Unternehmen. Das freut mich. Was nicht zum Lachen ist, ist das, was sie mit David Berger machen.
Nein, nicht
Willst du uns eine
wirklich.
kurze Einleitung geben?
Wirklich, tatsächlich, das ist jetzt das zweite Teil, der zweite Teil dieses Interviews. Und ich muss sagen, das war so der, du hast es richtig gesagt, der ernstere Teil, wobei es am Ende wieder lustig wird. Aber ernst ist schon, was denn David Berger widerfahren ist. Thema Gesinnungsprüfung eines Finanzamtes. Einfach mal reinhören, spannend ist es auf jeden Fall.
Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
Der Papst beklagt aggressiven Nationalismus und fordert Solidarität mit Migranten. Ist das jetzt nun die höchste Aufgabe des Papstes, solche Forderungen zu stellen?
Also generell ist die Verurteilung des Nationalismus etwas, was die katholische Kirche immer gemacht hat. Das wird ja häufig um die Ohren gehauen von bestimmten Gruppen, die sagen, Vatikan und die Illuminati und die Freimaurer und die Rothschilds und so weiter haben sich alle zusammengetan und essen kleine Kinder in den Kellern des Vatikan auf, um möglichst jung zu bleiben. Das ist natürlich Unsinn. Das heißt, die katholische Kirche hat sich aufgrund ihres internationalen Charakters immer gegen einen harten Nationalismus gewehrt. Auch Pius XII. In der Zeit des Nationalsozialismus, das war einer der Konfliktpunkte zwischen den Katholiken, die nach Rom orientiert waren, die nicht durch und durch arisch-deutsch national waren, wie das die evangelische Kirche leichter verwirklichen konnte in der Zeit des Nationalsozialismus. Also die Verurteilung des Nationalismus ist verständlich, ein Verständnis für Migration auch. Nur in dieser Situation, das zu sagen, als Italien eben ein schweres Los hat im Zusammenhang der Migrationskrise in Europa durch seine vielen Küsten und so weiter, und man versucht hat, das einzudämmen, auch im Hinblick auf die Seenotrettung da, die angebliche Seenotrettung, da bestimmte Grenzen zu setzen, da so einseitig zu argumentieren, schien mir nicht sehr klug. Und sich dann auch, hat sich auch in politische Tagesfragen eingemischt. Das ist häufig, wenn er von den vorgefertigten Reden, die mit dem Staatssekretariat abgestimmt sind, abweicht, kommt es meistens zu intellektuellen Katastrophen bei ihm.
Also würde ich sagen, Sie nehmen eher Abstand von der bisherigen Leistung des Pontifex.
Ja, im Vergleich zu Benedikt ist das, was Franziskus macht, was er sagt, ist eine Katastrophe. Es hat aber meistens gar keine Konsequenzen. Ich denke zum Beispiel, dass er wieder die alte Messe weitgehend fast verbieten möchte, hat er gesagt, aber das hat sich so etabliert, unabhängig von ihm. Das hat mir auch Mosebach, als ich in Rom getroffen habe, vor ein paar Wochen, hat das auch gesagt. Der redet ja, aber das Glück ist, dass es keine Konsequenzen hat, dass keiner auf ihn hört. Und in dem Zusammenhang ist das tatsächlich so. Auch bei den Italienern, noch nie war ein Papst so unbeliebt wie Franziskus, wenn man sich die Umfragen anschaut. Von daher mag er reden, mag er was sagen. Das ist häufig intellektuell auch widersprüchlich. Also wenn man ein Urteil über die intellektuellen Qualitäten des Menschen fällt, dann hat man immer, dann entsteht der schlechte Eindruck, dass man sich über ihn stellen würde. Aber als Theologe ist man doch manchmal erschüttert, wie abstrus, diffus, wie sich widersprechen die Aussagen von ihm sind. Es ist eher katastrophal, was er sagt. Es hat aber kaum Konsequenzen im Hinblick auf die katholische Kirche. Und sowohl zum Guten wie zum Schlechten. Das heißt, dieser synodale Prozess in Deutschland, der praktisch den Katholizismus für die deutsche katholische Kirche auflösen möchte und sie zu einer Art neuprotestantischer Sekte machen möchte, den hat er klar zurückgewiesen, aber das interessiert die deutschen Bischöfe gar nicht. Die machen einfach weiter, und so ist es eben auch auf der traditionell katholischen Seite, die in den USA sehr stark ist, die aber auch in Polen und anderen Ländern sehr stark ist, dass da er viel sagen kann, aber es letztlich keine Konsequenzen hat.
Bevor wir zu einem anderen Thema kommen, weil Sie jetzt Martin ja. Mosebach angesprochen haben, fällt mir natürlich sofort das Zitat auf. Ich glaube, es war in dem Buch von Fleischhauer unter Linken, wenn ich mich recht entsinne, wo Mosebach meinte, ich bin nicht konservativ. Das klingt für mich nach Konserve. Ich bin reaktionär. Was können Sie mit dem Zitat anfangen?
Naja, es ist ersetzt die provokativen Punkte. Ich verstehe, warum er das gesagt hat und welche, dass er da sehr gezielt bestimmte Reaktionen auslöst. Das kann er auch sehr gut in seiner Position, weil er trotzdem ernst genommen wird, weil er als Schriftsteller und Autor inzwischen so ein Renommee erreicht hat, dass man ihn jetzt nicht mehr nur als Reaktionär wird, im negativen Sinne wird abtun können. Das funktioniert nicht, von daher kann er sich das leisten. Ich habe, für mich sind in den letzten 2 bis 3 Jahren sind diese ganzen Kategorien nicht mehr sehr aussagekräftig. Man hat gesehen, wie die Konservativen zum Teil die Corona-Maßnahmen bejubelt haben, weil endlich der Staat für Recht und Ordnung sorgt, wie sie die Kriegsgeilheit bestimmter Gruppen bejubelt haben, die Kriegsgeilheit der Grünen. Auf einmal findet ein Bruder eine Annalena Baerbock toll, weil sie Russland den Krieg erklärt. Also da hat man für mich auch gesehen, dass diese ganzen Schubladen, das ist doch die konservative Schublade und da gehört Bruder rein, da gehört Tichy rein, da gehört zur Not auch eben noch Reitschuster rein und so weiter. Und dann gibt es die Linken und die Rechten. Es funktioniert ja alles nicht mehr angesichts eines epochalen Wandels, den wir tatsächlich erleben.
Sie waren bis 2019 in der Desiderius Erasmus Stiftung, der AfD-nahen Stiftung, und sind dann ausgetreten. Warum?
Es kam zu der Situation, dass Frau Steinbach mich doch gebeten hat, im Hinblick auf die Kritik an dem Flügel in der AfD zurückhaltender zu sein. Sonst wäre das ein Problem für die Desiderius Erasmus Stiftung. Und da habe ich dann halt gesagt, okay, mein Ideal ist es, einen völlig unabhängigen Journalismus zu machen. Ich habe nie Gelder von irgendeiner Partei angenommen, nie in die Werbung geschaltet. Und wenn ich jetzt gesagt bekomme, du musst da Rücksicht nehmen, du darfst das und das nicht machen, dann trete ich lieber aus der Stiftung aus. Das war einfach so, ich glaube, da würden auch Frau Steinbach und ich uns inzwischen einig sein, dass es so verlaufen ist, dass es danach ein paar böse Worte hin und her gegeben hat. Das hätte nicht sein müssen. Inzwischen haben wir uns aber wieder versöhnt, Frau Steinbach und ich, und können wieder, auch nach unserer langen Geschichte, wir sind ja auch mal bei Anne Will, haben uns ja auch mal nichts geschenkt, können wir wieder fair und freundlich miteinander umgehen.
Würden Sie heute sagen, ja, die AfD ist eine wählbare Partei, gerade als Konservativer, oder nehmen Sie davon Abstand?
Ja, es ist die einzige Alternative, die wir derzeit haben, wenn wir überhaupt zum Wählen gehen wollen. Was soll ich denn sonst wählen? Ich glaube, so denken viele inzwischen. Also die 18%, die AfD im Osten noch viel höher, derzeit an 16% an Zustimmung findet, das sind auch viele Leute, die sagen, okay, alle anderen alle anderen Parteien haben sich so bloßgestellt, haben wenn ich allein denke, wie quer durch diese Parteien im Bundestag Menschen bereit waren, einen Impfzwang einzuführen, der gegen den Nürnberger Eid verstößt. Wie viele dieser Parteien stillschweigend dabei zuschauen, wie das World Economic Forum die Menschenrechte außer Kraft setzen will und stattdessen eine Situationsethik einführen will. Das ist doch für jemanden, der demokratisch rechtsstaatlich denkt, unmöglich, noch eine dieser Parteien zu wählen. Da kann ich doch nur die AfD wählen.
Also verstehe ich Sie richtig, Sie sind damals dann von der Stiftung zurückgetreten als Kurator aufgrund des Flügels. Heute ist für Sie der Flügel kein Problem mehr.
Nein, aufgrund der Einschränkung meiner persönlichen Pressefreiheit bin ich da rausgegangen, weil ich gesagt habe, ich kann da nicht mehr glaubwürdig weiterschreiben, wenn ich permanent unter dem Vorbehalt stehe, dass ich bestimmte Sachen nicht sagen darf, weil ich in der Stiftung bin. Und dann habe ich gesagt, mir ist die Freiheit zu sagen und zu schreiben, was ich will, viel wichtiger als diese Mitgliedschaft im Kuratorium. Dass ich da weggegangen bin, hat ja auch dieser Stiftung in keiner Weise geschadet oder sonst was. Die ist ja deswegen nicht zusammengebrochen, sondern ganz im Gegenteil, die floriert ja und der geht's gut. Von daher glaube ich auch nicht, dass ich da irgendeinen Schaden zugefügt hätte, der Stiftung.
Also haben Sie heute keine Kritikpunkte mehr an Höcke und den
Flügel? Na, es gibt sicher einzelne Kritikpunkte, zum Beispiel diese Idee, dass man altgermanische Religionen wieder aufleben lässt und so weiter. Aber es gibt so, also das sind für mich keine Kritikpunkte, wie sie für die Grünen gelten oder wie sie für die SPD gelten oder wie sie für die CDU gelten, wie sie auch für die Linkspartei mit ihrer Vergangenheit gelten, sondern das sind Dinge, über die man sprechen muss, die ich kritisieren kann, wo ich auch Abstand nehmen kann, wo ich mich distanzieren kann und trotzdem diese Partei wählen, weil ich, wenn ich überhaupt wählen gehe, sonst nicht wüsste, was ich wählen soll. Also ich sehe die Rolle der AfD einfach als wirklich grundlegende Opposition in dem Parteienspektrum, ist sie unverzichtbar. Dann muss ich auch in Kauf nehmen, dass es da einzelne Leute und Positionen gibt, die jetzt nicht meine Meinung vertreten, sonst könnte ich ja gar nichts wählen. Also wenn ich mich damit beschäftige, das sind ja dumpfe Parteisoldaten, die mit allem einverstanden sind, was Mutti sagt. Das haben wir ja gesehen bei ihren ganzen Eunuchen, die Merkel um sich versammelt hat. Ich fand alles toll, was Merkel gemacht hat. Kaum war die Frau weg, ist ihr Spanien in den Rücken gefallen. Und was mit dem Herrn Altmaier ist, weiß ich gar nicht. Wenn der nicht von der Bühne fällt, wird er noch immer von Mutti träumen. Aber der ist ja auch ein Sonderfall.
Ich glaube, Herr Altmaier ist glaube ich, aus Saarland. Ich glaube, ein Viertel des Saarlands ist Altmaier. Okay, war das nur am Rande? Es gibt dazu, um die Ernsthaftigkeit nochmal zurückzuholen, es gibt da so zwei Arten von Konservativen, es gibt 100.000 mehr, aber ich habe mir das so zu eigen gemacht, um bekannte, lebende Konservative so zu beschreiben, wie sie die Parteilandschaft sehen. Also einmal, sage ich mal, Dieter Stein sagt, sagt er nicht, aber ich lege es ihm im Mund, er wird es mir verzeihen, ich hoffe es zumindest, er würde sagen, er wünscht sich eine AfD, aber in professionell. Und da gibt es die andere Seite, ich sag mal die Klaus-Kelle-Seite, der wünscht sich eine CDU in konservativ. Was ist denn Ihre Meinung?
Also da stehe ich eindeutig deutlicher bei Stein, wenn ich sehe, was die CDU in konservativ, wie die aussehen soll. Die ganzen Konservativen, ich war eine kurze Zeit an einer CDU-Mitglied, habe ich mich überreden lassen von Berlinern, von CDL und so weiter. Ja. Ja. Und ich bin dann immer vertröstet worden. Man hat mir gesagt, wenn der Herr Merz die Frau Merkel beerbt, dann wird alles wieder gut, dann wird alles wunderschön. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was Merz macht, dann denke ich mir, oh Gott, diese Partei ist so vermerkelt und da ist so viel gemerkelt worden, die ist Rettung. Für mich ist da nichts mehr zu retten, also nichts mehr zu holen aus meiner Position heraus, dass es dort Menschen gibt bei der Jungen Union, die sich da wohlfühlen, sei ihnen geschenkt. Da kenne ich auch einige von denen. Aber für mich hat das mit einem guten Konservatismus überhaupt nichts mehr zu tun. Und man sieht ja an der, so ehrenwert das ist, was die Werteunion versucht. So ehrenwert das ist, was Klaus Kelle versucht oder diese neue Partei, die da jetzt gegründet worden ist. Ich wusste nur, dass die nicht wollen, dass ich zu ihrer Pressekonferenz komme, der Gründungsveranstaltung was drüber schreibe. Aber deswegen habe ich gar keine Probleme mit denen. Aber ich habe von denen danach nie mehr was gehört. Die wollten ja auch so eine CDU im Stil der 80er gründen. Nein, der Zug
ist abgefahren. Ich weiß nicht mal den Namen mehr. Ich weiß gar nicht,
wie die heißen.
Irgendwas mit Deutschland.
Ja,
irgendwas mit Deutschland, ja.
Genau, war irgendwas mit Deutschland. Ich befürchte, dass das eine Totgeburt ist, weil natürlich könnte man das sagen, zwischen der AfD und der CDU, da ist noch Platz vorhanden. Das ist sicher der Fall, aber den hat die AfD schon so weit belegt, dass höchstens eine Wagenknecht-Partei entsprechende Chancen hätte. Und das hat ja auch das Interview mit dem Compact-Magazin, das sie gegeben hat, und Umfragen danach, die Junge Freiheit hat eine Umfrage durchgeführt, wie viele AfD-Wähler eine Wagenknecht-Partei dann wählen würden. Das war ein ganz beträchtlicher Anteil. Das heißt, viel größere Chancen als Herr Kelle oder die Werteunion, da irgendwas zu etablieren innerhalb der CDU oder zwischen CDU und AfD, hat Frau Wagenknecht.
Kommen wir zum, da wir beim, im Herbst des Gesprächs sind, ja. Kommen wir zu einer Frage, wo sehen Sie denn Ihren Blog und sich jetzt in einigen Jahren?
Ich bin derzeit in der Lage, und das würde ich vielleicht noch gerne anbringen, weil das für mich ein entscheidender Punkt ist. Ich habe innerhalb der, wie jeder Blog, um den Blog überleben zu lassen, sammle ich ja unten drunter Spenden bzw. Schenkungen. Und ich habe dann vor einem Jahr eine Steuerprüfung mitten in der Corona-Zeit bekommen und dann einen Bescheid, dass ich für 3 Jahre die Schenkungen, das ist bisher mal als Schenkungen anerkannt worden, was die Leute da spenden. Dass das nicht als Schenkung anerkennbar ist, schreibt mir der Finanzprüfer, weil der Block rechtspopulistisch, staatskritisch und staatskritisch ist.
Moment, das heißt, das hat der Steuerprüfer gesagt.
Ja, das ich kriege vom Finanzamt ein Schreiben, das ist, kann nicht als Schenkung anerkannt werden, weil ihr Block ja, und dann lässt das sich über 2 ganze Seiten über meinen Block aus, hetzerisch.
Haben Sie das veröffentlicht?
Fake News. Es ist so, dass die letzten, also ich werde in den wahrscheinlich in den nächsten Wochen, ich habe schon natürlich einen Anwalt genommen, aber das Finanzamt bleibt bei seiner Position anscheinend und die werden in den nächsten Wochen oder Monaten werde ich eine Rechnung über 3 Jahre bekommen. Sie wollen sogar Umsatzsteuer über jede Schenkung. Ich habe nie eine Umsatzsteuer erhoben. Wollen Sie die Umsatzsteuer sogar zurück, sodass das horrende Beträge sind, die ich natürlich nicht habe. Und da werden die meine Konten pfänden und so weiter. Davon gehe ich aus. Aber wir wollen noch warten, bis sie das tatsächlich machen, weil die lassen sich unglaublich viel Zeit. Weil wir haben natürlich, mein Anwalt sagt auch, das ist ein Präzedenzfall. Das gab es noch nie, dass das Finanzamt Berlin damit, wenn die Argumente gebracht hätten und würden sagen, pass auf, das und das gehört zu einer Schenkung, von daher ist das keine Schenkung. Dann hätte ich als Laie gesagt, okay, Pech gehabt, als eben, die haben es bisher anerkannt, jetzt erkennen sie es nicht mehr an, aus den und den Gründen. Aber mit den Argumenten, da habe ich gesagt, also wenn ich dazu stillschweige, das funktioniert nicht, haben einen Anwalt genommen. Sobald der Anwalt da was einwendet, kommen immer wieder dieselben Argumente. Und zwar immer wieder diese Argumente, staatskritisch, Hetze, rechtspopulistisch.
Aber das kann ja kein Argument sein für eine steuerliche Entscheidung.
Das ist ja das Verrückte an der Geschichte. Aber treiben das derzeit eben ganz voran. Und ich habe es schon mehrmals kurz erwähnt in meinem Blog. Und so richtig rauskommen, werden wir damit wahrscheinlich noch mal größer. Ich habe das ja als Schreiben, allerdings steht immer drunter, sie verbieten sich jede Veröffentlichung dieses Schreibens, was sie natürlich nicht können. Ein Finanzamt ist ein öffentliches Amt, die können mir nicht verbieten, was sie mir geschrieben haben, nicht zu veröffentlichen. Das versuchen sie jetzt. Ich muss mit juristischen Schritten rechnen, der Finanzbehörde, wenn ich irgendwas davon veröffentlicht.
Verstehe.
Aber da werden wir uns nicht dran halten, sondern ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn die wirklich das Pfänden anfangen, dann an die Öffentlichkeit gehen. Es zeigt halt sehr gut, wie schwer es Blogmachern und wir haben ja Ähnliches im Hintergrund, wird ja auch anderen Leuten das Leben schwer gemacht. Man sieht es ja am Ballweg, wo man nie so recht wusste, warum sitzt der noch in Untersuchungshaft. Da wird der Rechtsstaat zunehmend ausgehöhlt. Bloß im Steuerrecht hat man das halt, da ist es so auffällig, weil die haben ja gar nichts. Ich habe das ja alles angegeben. Die können mir meinen ganzen Kontoauszug hat mein Steuerberater komplett hingeschickt und das Schenkungssteueramt hat das immer als Schenkung anerkannt in den letzten 6 Jahren. Und dann kommt auf einmal diese Steuerprüfung von einem Jahr über 3 Jahre und diese permanenten Schreiben, wo immer wieder dann werden Zitate von mir gebracht, wo ich das System Merkel und ich wäre regimekritisch und lauter so Sachen, wo ich mir denke, eigentlich ist es eine Ehre, regimekritisch zu sein, aber es ist steuerrechtlich halt völlig irrelevant eigentlich, war das bisher so.
Letzte Frage, die alberne, aber
Ja.
ich muss, es hilft nichts, die muss raus.
Ja.
Und zwar, ihr Name ist ja, Nachname ist ja Berger. Es gibt ja ganz viele Bergers. Jörg
Ja.
Berger zum Beispiel, ich weiß nicht, wie Sie im Fußball unterwegs sind, aber natürlich auch Helmut Berger. Sehen Sie sich eher als Helmut Berger oder als Jörg Berger? Das ist
Ah, den
sehr.
Jörg Berger müsste ich kennen. Der Helmut Berger, der hat ja einmal so viel, der war einmal bis. Ist lebt der überhaupt noch?
Nee, der ist schon. Oder
Der ist.
Moment. Jetzt muss ich kurz gucken. Nicht, dass ich hier Fake News verbreite. Nee, der lebt doch noch, oder? Doch. Nee, der lebt
Ja,
noch.
das, ja, das
Mit
sieht man,
ganzen
was sein Leben
78.
lang besoffen ist, übersieht einen der Tod oder sonst was. Der
Ja,
hat ja auch einen
wirklich.
jugendlichen Lover gehabt, das habe ich auch nicht. Da bin ich nicht prominent genug für, von daher, also der fällt schon mal weg. Jörg Berger kenne ich nicht gut genug. Aber Klaus Berger war ein toller Theologe und
Stimmt.
Exeget. Der war ein bisschen immer, ein bisschen die Haare schlampig und die Klamotten. Bin ich auch, wie ich jetzt hier sitze, mit kurzer Hose im Sommer. Aber so von, ich würde mir wünschen, dass ich intellektuell wenigstens so ansatzweise mich Klaus Berger nähern könnte, um einfach der Alternative zu entgehen, die Sie mir gestellt haben.
Okay, ich bedanke mich für das Gespräch. Lieben herzlichen Dank. So, ja, was sagst du zu dem Interview?
Schockierend, wobei ich hier wenig schockiert bin. Ich habe es ja letzte Woche schon ganz gehört. Und ja, aber das sind die Methoden des Staates. Die werden noch restriktiver werden in den nächsten Jahren, würde ich annehmen, so lange, bis wir halt die Oberhand gewonnen haben. Aber David Berger ist ein taffer Kerl und der wird damit klarkommen.
Würde ich auch sagen. Was mich am meisten überrascht hat, war die Offenheit tatsächlich von ihm. Weil das wirklich überraschend war, dass er das so sagt. Aber gut, so ist das manchmal und das freut mich natürlich umso mehr, dass wir da so weitermachen. Weiter geht's mit deinem Thema.
Ja, wir haben natürlich in Deutschland, Nancy Faeser hat es uns mehrfach erklärt, ein riesengroßes Rassismusproblem. Es ist so groß, dass wir die Beweislastumkehr eigentlich schon haben müssten, um dem noch Herr zu werden. Es ist ganz, ganz schlimm in Deutschland. Und nun war es soweit, dass eine Berliner Schulklasse einen Ausflug in ein Ferienlager in Brandenburg gemacht hat. Und die Schulklasse hatte die übliche Berliner Demografie, waren wahrscheinlich kaum Deutsche dabei, oder also es waren sehr, sehr wenig Deutsche, ich glaube irgendwie zwei oder so, die tatsächlich deutsch-deutsch waren. Und wie das in Brandenburg so ist, ist Ostdeutschland, sind die nun rassistisch angegangen worden und bedroht worden. Nachts sollen diese zwei, übrigens zwei jugendliche Rassisten, und da waren Lehrer dabei aus Berlin, diese zwei jugendlichen Rassisten sollen jetzt nachts versucht haben, in das Camp einzudringen. Und erschwerend hinzu kommt, die Schulklasse musste von der Polizei evakuiert werden. Weiß nicht, ich habe Bilder von diesen zwei Jugendlichen gesehen, die waren jetzt eigentlich keine Maschinen. Weiß nicht, warum man da eine ganze Schulklasse evakuieren muss, statt die zwei Rassisten dann einfach festzunehmen. Bis jetzt laut Medien, und das ist meine Theorie dazu und worüber ich philosophieren möchte, die Medien vergessen ja gern mal den einen oder anderen Punkt bei solchen Geschichten.
Was?
Ja, soll vorkommen. Natürlich rein versehentlich oder einfach, weil es nicht im Interesse der Öffentlichkeit ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass einige Schüler dieser Klasse vorher Rabauts gemacht haben. Da würde ich alles darauf wetten, was ich habe. Und ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Wochen auch einen oder zwei kleine regionale Artikel, wahrscheinlich so im Bereich Brandenburg, bekommen, weil die ihre Weste wieder reinwaschen wollen, dass die Schulklasse vorher ein He Fehlverhalten an den Tag gelegt hat. So spekuliere ich jetzt erstmal. Kann natürlich auch Fehler sein. Es ergibt natürlich auch diese alten Nationalsozialisten, wie wir sie in den 90ern hatten, aber sie sind sehr, sehr wenig und die zwei Jugendlichen, die ich gesehen habe, sahen überhaupt nicht danach aus. Und was sagst du zu dem Fall? Hast du den schon begutachtet, gesehen?
Ja, finde das sehr spannend eigentlich und macht für mich etwas klar, was eigentlich klar ist. Die Mainstream-Medien möchten einfach offenkundig die Täter haben, die sie zu haben haben. Haben. Ja, aber das ist wirklich so. Das ist ganz schön schwierig geworden, zu sagen, hey, okay, wir haben da ein Problem und so weiter und lass uns drüber reden, ja, Stuhlkreis machen und so weiter. Völlig sinnlos geworden.
Ja.
Währenddessen, was da passiert ist, ist ja eigentlich im Wesentlichen ist ja fast nichts passiert. Es
Ist
ist
gar nichts
keiner
passiert.
umgepackt
Also.
worden. Und da frage ich mich tatsächlich, was ist die Relevanz?
Das weiß ich nicht. Aber ich habe tatsächlich auch, muss man ganz klar sagen, ich habe darüber jetzt mehr Artikel gesehen, als über die zwei Kinder, die in der Schule faktisch umgebracht wurden von einem Migranten. Das heißt, man versucht hier ganz klar etwas aufzubauschen, aber das sind ja alles keine Geheimnisse für uns. Auch für den geneigten Zuhörer dürfte das nichts Neues sein. Nur, wir haben jetzt schon so viele Fälle. Ich erinnere an den Soldaten türkischer Herkunft, der in Neukölln, der in Neukölln von Nazis verhauen wurde, weil er in Uniform war, wo sich dann hinterher auch rausgestellt hat, na gut, das hat gar nicht stattgefunden. Auch fällt es mir sehr schwer, dass erkennbar Nazis in Neukölln, ich sag mal, flanierend durch die Straßen laufen. Denn Neukölln als Nazi ist in etwa so, als würdest du durch Neukölln gehen mit Kipper. Ich glaube, die Chancen dort gewalttätig zu werden sind nicht besonders groß, eher gewalttätig angegriffen zu werden. Das heißt,
Definitiv.
bei diesen Soldaten habe ich gewusst, dass es Morgs ist, und hier vermute ich es stark. Das wird die Zeit zeigen. Aber ja, der Fokus der Medien muss hier auch noch mal ganz klar in den Vordergrund gestellt werden. Da sollte, für mich ist das eine super geile White Pill für jeden, der irgendwie so viele sagen immer aufgewacht, ich hasse das Wort aufgewacht, für Leute, die so Normies in ihrer Umgebung haben, die dann die Zeitung lesen und dann ganz schockiert sind, dann sollte man mit denen reden. Wie kann es denn sein, dass eine Schulklasse, wo gar nichts passiert ist, wo es keinen Verletzten gibt, keinen Blutstropfen, da steckt kein Messer in irgendeinem Kopf oder so, niemand wurde enthauptet, wieso hat das mehr Aufmerksamkeit als zwei tote Kinder? Ich glaube, das ist ein ganz guter Weg, um so einen Normie mal zu zeigen, wie ist die Berichterstattung in Deutschland und wie ausgewogen sind wir da unterwegs.
Ja, das sehe ich schon auch so und ich würde jetzt gerne das Thema noch ein bisschen aufmachen, wenn du möchtest. Ich glaube, dass die Deutschen, und ich sage mal ganz plakativ, die Deutschen lieben ja irgendwie Rechtsradikale. Ich kann es nur so sagen. Ich glaube, sie mögen sie auf einen ganz einfachen Grund. Das ist sehr spekulativ, aber ich glaube, sie machen etwas, die Rechtsradikalen, was Opa Kurt damals auch schon gemacht hat. Und dann denken sie, okay, ja, immerhin. Aber dann kommt ja immer der Widerstand, ne? Und der Widerstand kommt immer zu spät. In Deutschland ist der Widerstand jetzt, glaube ich, 80 Jahre zu spät oder 6 Millionen Juden zu spät. Gewissermaßen, der Widerstand, ja, ist ein bisschen retardiert und kommt wirklich dann zu Unzeiten daher, wo es gar keine Opfer mehr gibt. Also sie brauchen Opfer, aber die gibt es ja gar nicht mehr. Die Opfer waren mal, ja. Von Altnazis und so. Das ist ja wirklich der Fall gewesen und zu verurteilen auf jeder Art und jeder Weise. Aber diese Leute wollen gewissermaßen den Widerstand, und das ist meine Meinung, diesen Widerstand, den damals ihre Familie nicht hatte, ihre Eltern und Großeltern nicht hatten, möchten sie jetzt gerne wieder machen. Aber das funktioniert ja nicht, weil es ist ja vorbei. Auschwitz wird nicht wieder aufgesperrt.
Das stimmt. Ich persönlich würde das sogar noch ein bisschen anders bewerten. Und zwar glaube ich, gerade die heutige Bevölkerung, in der heutigen Bevölkerung hätte die NSDAP jetzt das Konstrukt der NSDAP. Wenn wir die NSDAP damals nicht gehabt hätten, hätte die NSDAP heute 70%. Davon bin ich völlig überzeugt, weil die Deutschen folgen mehr denn je. Und die Deutschen sind weniger mutig denn je. Und für mich ist es immer dieser Gratismut, sich gegen irgendwas aufzulehnen, das im Grunde sowieso niemand mag. Also uns werfen sie vor, Nazis zu sein, mir wahrscheinlich ein bisschen mehr als dir, weil ich ja tatsächlich nicht zur betroffenen Gruppe gehöre. Und das ist halt sehr, sehr einfach, da dagegen vorzugehen. Und da hast du vielleicht in Ostdeutschland noch 10 Handvoll Hansel und im Westen 5 Handvoll Hansel, die da auf dieser Schiene sind. Aber im Großen und Ganzen existiert der Feind nicht und den kann man ganz bequem bekämpfen und somit Mut und irgendwo auch Position demonstrieren. Aber gegen tatsächliches Unrecht vorgehen würden sie halt nicht. Und sobald etwas on vogue ist, springen sie halt auf. Und sie würden heute auf den Nationalsozialismus aufspringen, wie sie es ihre Großeltern damals taten. Nur heute würden sie es intensiver tun und noch fester dahinter stehen. Davon bin ich überzeugt.
Definitiv. Sehe ich wirklich genauso. Und ich glaube wirklich, diese Erbschuld, die keine Schuld ist, die ist Unsinn. Das sagt ja jeder, außer Deutsche, die ihre Erbschuld da vorne projizieren wollen, als wäre das irgendwas Großartiges. Ich bin jeden Tag auf Twitter, leider Gottes, und sehe immer wieder Leute, die nichts anderes tun, außer dass sie Scheiße tweeten, nichts anderes tun, dieses Auschwitz Memorial zu bemühen. Und das ist mir etwas, wo ich mir denke, meine Güte, ja, klar sind da Juden gestorben, übrigens nicht nur Juden, 90%, ja, die anderen waren Zigeuner, waren Jehovah Witnesses und so weiter.
Christen.
Aber das ist ja egal. Christen, Linke alles. Und so weiter. Ja. Und die haben einen Eindruck von einer Vergangenheitsbewältigung, die nur auf Tod beruht. Es beruht nur auf Tod. Und das ist so eklig. Die Deutschen wissen genau, dass es Zyklon B heißt, dieses Gas. Aber sie haben keine Ahnung, wie es weiterging mit lebenden Juden. Und das stört mich maximal.
Ja, genau. Vielleicht als humoresken Abschlusssatz. Hätten wir dieselbe Besteuerung für Erbschuld wie für Wertsachen in Sachen Erbe, dann wäre die Erbschuld längst abgebaut. Dann hätten wir sie an den Staat übertragen. Komischerweise ist das einzige Erbe, das der Staat nicht nimmt, die Erbschuld, obwohl der Staat hier verantwortlich war. Aber naja, es ist, wie es ist.
Erstaunlich. Ja.
Aber wo wir gerade bei den Menschen sind, die geistlos und völlig unreflektiert bereit sind zu folgen, haben wir Sarah Bussetti. Und wieder eine schöne Überleitung gelungen. Das liegt.
Du hast den Namen das erste Mal richtig ausgesprochen. Vielen Dank dafür.
Das liegt einfach daran, dass ich mir den Screenshot aufgemacht habe.
Sehr gut.
Ich habe ein so miserables Namensgedächtnis.
Ich kenne das.
Keine Sorge. Mehrfach bin ich als Alzheimer-Patient inhaftiert worden.
Zum Thema Namensgedächtnis nur ganz kurz. Ich habe ja vorhin den Herrn Bernd Schattner erwähnt und er war für mich eingespeichert, sogar in meinem Handy als Bernd Schalter. Nur mal so. Also ich weiß, wovon ich
spreche. Ja, dann hoffen wir, dass Bernd das nicht hört, damit du weiterhin solche guten Informationen bekommst. Ich würde mich beleidigt fühlen.
Der schafft das.
Ja, der schafft das. Ist eigentlich komisch, ne? Bei der AfD, da muss er Antisemit sein. Wieso spielt er dir sowas zu? Aber das beantworten wir.
Ganz komisch.
Ja, beantworten wir ein andermal. Gut. Sarah Bussetti tweetete Folgendes. Was ist wichtiger, das Überleben der Demokratie oder das Überleben der Menschheit? Wäre eine Klimadiktatur gerechtfertigt, wenn sie die Menschheit retten würde? Fragezeichen. Und das ist ein Tweet, der sich einreiht in andere Dinge, die wir schon gehört haben. Wenn es auch vielleicht das erste Mal ist, dass man Diktatur direkt ausspricht, aber es war mehrfach gemeint. So erinnere ich an Elisa Assefa. Wenn ich glaube nicht, dass sie wirklich so gesprochen wird, aber sie schrieb, ich glaube, wir müssen den Kommunismus haben, wenn wir eine Zukunft haben wollen, natürlich auch mit Bezug auf den Klimawandel. Und zu guter Letzt möchte ich auf unseren Filz Habeck eingehen, der auf die Frage von Richard David Precht zum chinesischen Modell sagte, es gibt keine Opposition, wenn man einen Fehler macht, bleibt man in der Regierung, wir müssen uns fragen, wollen wir das? Und ich sage, ja, wir wollen das. Das bedeutet, die Bestrebungen in Richtung Antidemokratie, gerade aus der Klima-Grün-Ecke, Tassio Müller sagt es ja auch immer wieder, es geht hier nicht ums Klima, Klima ist nur das Werbeschild dafür. Die Bestrebungen sind ganz deutlich und sie werden immer deutlicher kommuniziert. Und das trotz fallender Zustimmungszahlen, ist das eine Art Überreflex? Ist das der Versuch, die Diktatur nochmal irgendwie attraktiv zu reden, damit wir gar nicht erst in eine Wahl gehen nochmal? Oder meinst du, ist einfach so eine Überschwungshandlung, um zu zeigen, wie demokratische Zeitungsverbote und so eigentlich noch sind, obwohl eine Diktatur gerechtfertigt wäre? Wie würdest du das einschätzen?
Also erstmal ein Karlauer zu Beginn, eine Diktatur macht doch keinen Sommer. Aber davon abgesehen, ja, der musste sein, tut mir leid. Hilft ja nichts. Aber zum Thema, wie stehen Linke zu Diktaturen, kann ich nur in die Geschichte blicken. Günter Grass, man kennt ihn ja noch, als er die Haut verzwiebelt hat, ne, die Haut verzwiebelt und dann merkte, oh, ich bin ja in der SS, wie blöd. Ja, im zarten Alter von 80 hat er das bemerkt. Er meinte mal zur DDR, die DDR sei eine kommode Diktatur. Also eine gemütliche Diktatur. Naja, und genau das ist, ich bin sehr sicher, genau das ist der Impetus von diesen Leuten wie Sarah Bruschetta oder Bossetti und vielen Leuten mehr. Ich glaube, das ist genau das, was sie sagen. Ja, Demokratie machen wir, haben wir, aber wir haben ja so große Ziele wie dieses Klima zu retten. Wir haben ja ganz viele andere Dinge, die wir halt wirklich, wir müssen ja alle Leute retten. Und da braucht es eine starke Hand und sogar noch einen starken Staat, der das wirklich mit einem Kehrbesen zurecht macht. Denn wir wissen ja gar nichts, wir wissen ja so viel zu wenig, denn die Elite, die Elitären, die wissen alles sehr viel besser, deswegen sind sie auch in der Regierung. Deswegen ist das völlig, nur völlig folgerichtet. Beginnend 1968 in der Studentenbewegung, die auch im Wesentlichen totalitär war, viele zumindest, zum Ende hin, wie was ich gerade gesagt habe, mit Günter Grass und der Leute mehr. Das ist folgerichtig einfach nur.
Das ist ein sich durch die Geschichte ziehendes Phänomen der Linken. Also so die ersten wirklich europäischen Linken waren vielleicht sogar die Jakobiner in Frankreich. Und selbst die, sobald die die Macht hatten, haben die angefangen abzuschlachten wie die Blöden. Das ist bei Linken einfach so. Jetzt gut bei den Jakobinern, das kann man heute aus verschiedenen Sichten sehen. Aber unterm Strich, ich erinnere mich kaum an eine wirklich straflinke Regierung, wo es nicht zu großen Massakern gekommen ist. Und wenn sie sie nicht eigenhändig töten, dann verhungern die Leute in der Regel. Und das ist hier natürlich wahrscheinlich nicht bewusst das Ziel, weil wenn ich Sozialist bin, das sind ja Menschen, die denken, sie täten Gutes. Und dann sehe ich das ja nicht kommen. Ich bin ja der Meinung, ich bin der Erste, der den Sozialismus auf die Reihe bekommt. Spoiler-Alarm, das wird nichts.
Ja, völlig überraschend, aus der Geschichte gelernt. Und ich glaube, das große Problem am Sozialismus ist genau die Sexiness dessen. Er ist unglaublich sexy für viele Leute. Weil es das heißt ja, okay, wir sind alle zusammen und wir können etwas tun. Es gibt einen Sozialstaat, der sich dann auch Wohlfahrtsstaat nennt und so weiter. Das klingt alles sehr, sehr gut. Aber wenn man sich anschaut, der Sozialismus ist geschichtlich widerlegt. Er ist historisch im Wesentlichen widerlegt, er ist sogar auch empirisch widerlegt. Von Hayek begonnen, bis aber auch die Schriften von Hannah Arendt. Der ist widerlegt, aber er ist nicht, und das ist das wesentliche Teil, er ist nicht emotional widerlegt, weil die Emotionen bleiben.
Ja,
Der Sexiness, der Sexappeal bleibt.
die Sache ist halt, der Sozialismus macht sich ja etwas zu eigen. Und zwar die Tatsache, dass jede Gesellschaft, egal welche, egal wo auf der Welt, jede Gesellschaftsgruppe, egal in welcher Form sie konstituiert ist, es gibt immer Machertypen, es gibt Player, es gibt Gewinner in einer solchen Gesellschaft und es gibt Verlierertypen, Leute, die eben weniger machen. Und der Sozialismus spricht halt die Verlierer an. Wir nennen sie Linke und ich glaube, beides impliziert für mich im Grunde dasselbe. Und wenn ich dem Verlierertypen sage, pass mal auf, da dieser Macher, dieser Idiot, dessen Großvater hat irgendwann mal den Ottomotor erfunden und jetzt einen Mercedes-Benz und so, ja, guck mal, wie viel Geld die haben, wenn wir dem das wegnehmen, dann hast du ja viel mehr. Und da wird einfach gar nicht bedacht, dass der Leistungsträger halt tatsächlich ein Leistungsträger ist und dass er keinen Grund hat, Leistungsträger zu werden, Leistungsträger zu sein, wenn alle dasselbe haben. Und wenn du einen Linken fragst, wenn du einen Linken fragst in der dritten Generation Sozialismus, warum soll ich Medizin studieren, dann wird er dir sagen, weil du Menschen helfen willst, weil er selber nie durch ein Studium gegangen ist. Ich gehe gerade durch ein Studium, das ist richtig behindert. Ich muss Sachen lernen, die ich gar nicht wissen will, von denen ich heute weiß, dass ich sie nie brauche. Abitur ist schon so. Abitur, Mathematik, du sitzt da, lernst Formeln auswendig, mehr machst du nicht, du lernst Formeln auswendig, um sie wiederzukäuen. Und damit quälst du dich. Und warum soll ich mich damit quälen? um einen Job zu machen, bei dem ich dasselbe verdiene, als wäre ich Kartenabreißer im Kino. Und das versteht einfach keiner. Das verstehen Sozialisten nicht. Es ist halt die Politik der Verlierer, und je mehr Verlierer du ranzüchtest, umso eher wirst du mit dem Sozialismus durchkommen. Und Deutschland ist ein Staat brechend und zum Bersten voll mit Verlierern. Wir importieren ja auch noch welche. Aber von mir war es das damit. Jetzt würde ich gerne zu einem Gewinner kommen. Und zwar zu einem wahrhaften Gewinner. Den Gewinner, den ich jede Woche küre, und zwar Europas wichtigsten Mann. Europas wichtigster Mann ist diese Woche auch Europas witzigster Mann. Sebastian Hotz, auf Twitter besser bekannt als El Hotzo. Der eine oder andere würde unter Umständen behaupten, dass er ohne Zwangsgebühren arbeitslos und unbekannt sei. Dem begegne ich entschieden. Gewiss würde er auf einem freien Markt bestehen. Er ist so humoresk, dessen bedarf es keinerlei Beweise. Nun ist es allerdings so, dass ich auch den letzten Zweifler zu bekehren suche. Um dem dienlich zu agieren, trage ich Teile seines Werks vor. Reiche Eltern buchen Nachhilfestunden, Reitunterricht, Sprachreisen und kaufen pädagogisch wertvolles Holzspielzeug, damit es ihr Nachwuchs so leicht wie möglich haben, aber nennen ihre Kinder dann Mort und Freya. Wer nicht gelacht hat, muss ein Fascho sein. Sebastian ist als Name besser, wie der eines schwäbischen Adelsgeschlechts. Er schreibt unter anderem grandiose Witze für Jan Böhmermann. Vielleicht ist er gar für Bären verantwortlich, wie Tiervergleiche oder Wünschen nach sich selbst erfüllenden Prophezeiungen. Aber reicht das, um Europas wichtigster Mann zu werden? Ist das der Leistungsdruck? Leistung genug, um einen Titel wie Europas wichtigster Mann zu erhalten? Ein berechtigtes Intervenieren, soweit der intervenierende Gentleman sich folgender Kunde unbewusst zeigt, wie die der Polizei. Sebastian Hotz hat in all seiner Klugheit erklärt, warum Männer häufiger Selbstmord begehen. Jahrelange Forschung und ein Drang nach Erkenntnis, die die Wissenschaft nicht stillen konnte, wie Transenmütter, führten ihn zu folgendem Ergebnis. Ich zitiere: Ja, aber der Grund, warum sich Männer umbringen, ist einfach, dass Männer. Das ist der einzige Grund. Zitat Ende. Nun dürfte auch der letzte Zweifler überzeugt sein. Eine solche Leistung zu erbringen, vermochte bis dato keiner, wie das Gerichtsurteil zu Georg Keller. Unterdessen erwähne ich nichtmals, dass er permanent gendert und so international ist, dass er kaum noch vermag, seine Sätze ohne Bruchstücke Englisch auf Realschulniveau zu bilden. Zusammengefasst wie Ulrike Meinhof und Gerhard Müller: smart, witzig und kritisch gegenüber einer Gesellschaft, die so gar nicht existiert. Einfach Europas wichtigster Mann, und damit zum nächsten Thema. Ja, ein paar davon waren anspruchsvoll, wie Jungs, die sich in der Disco Mut antrinken, um Mädchen anzusprechen. So geht's nämlich. Einfacher auch als Vergleich. Kommen wir zu unserem letzten Thema. Unser letztes Thema bezieht sich oder kommt von mir, und ich habe es bewusst gewählt, um einen leichten, dezenten Streit anzufangen, den wir aber nicht allzu hart ausfechten wollen und werden, weil wir beide zivilisierte, junge, attraktive, testosterongeladene Sexmaschinen sind.
Das stimmt.
Ja, alles davon kann man unterschreiben. Gut. Wir haben alle die Videos gesehen, Letzte Generation in Berlin. Die unterscheiden sich deutlich von den Videos Letzte Generation in Sachsen zum Beispiel. Und zwar unterscheiden sie sich in der Form, was die Polizeiarbeit angeht, die da stattfindet. Während in Sachsen die Polizei tut, wofür die Polizei da ist, den sicheren Verkehrsfluss wiederherzustellen und diese Klimaspinner von der Straße zieht, so verhält es sich in Berlin ganz anders. Dort ist die Polizei absolut auf Linie. Natürlich auch irgendwo mit Angst verbunden, denn die Beweislastumkehr in Berlin galt ja schon in gewissermaßen und deshalb wahrscheinlich sehr viel zurückhaltender. Ich bin aber insgesamt kein Fan der Polizei, werden wir gleich drüber reden. Aber meine Frage ist erstmal: Warum zur Hölle schickt die Berliner Regierung nicht einfach die Polizei, um die Straßen abzusperren, wenn sie doch ohnehin nur noch vorhanden sind, um die letzte Generation vor Arbeitnehmern und anderen Menschen, die Straßen benötigen, zu schützen? Ich meine, wenn ich nur zum Schutz derer da bin, die die Straße blockieren, kann ich die Straße auch selber blockieren. Das spart Zeit, das spart Personal, das spart auch Steuergeld. Besser wäre natürlich, die Straße gar nicht zu blockieren, aber das ist nicht die Aufgabe der Berliner Polizei. Die Berliner Polizei tut das, was der Besitzer, der Staat, sagt. Und deshalb sage ich schließe mich den Linken an, defund the police, weg mit der Polizei. Und da möchte ich gerne den konservativen Julian hören.
Ja, ich bedanke mich für diesen Beitrag, den ich natürlich im maximalen, natürlich auch in einer Art von Höflichkeit, aber im maximalen ablehnen möchte. Wenn denn die Polizei abgeschafft wird, was bedeutet denn dann, was dann kommt? Fuck the Police ist eine linke Ideologie, die Rat übrigens zu eigen macht, aber da würdest du auch gleich noch was drauf sagen möchten, bestimmt sogar. Aber die Tatsache ist, was kommt danach? Heißt das, dass jeder tatsächlich, und ich meine wirklich jeden, ja, ob es der Hans ist oder der meist geborene, nicht geborene, die Geborenen in Berlin heißen ja Mohammed, dass jeder Mohammed gewissermaßen sein Recht, das gar keins mehr ist, weil es ja abgeschafft ist, laut deiner These, gewissermaßen ja, das Recht der Straße in die Hand nimmt. Dann reden wir tatsächlich über bürgerkriegsähnliche Zustände.
Gut, dagegen spricht natürlich erstens, die Anzahl der Mohammeds in Deutschland wird sich rapide senken, einfach wenn der Schutzgelderpresser des Staates, die Polizei, nicht mehr kommt, um mich zu verhauen oder zu entführen in erster Linie. Man kommt, um mich zu entführen, wenn ich keine Steuern zahle. Sollte ich mich dagegen wehren, werde ich verhauen. Kann ich besser hauen als die Polizei, dann werde ich erschossen. So, wenn ich also dieser Schutzgelderpressung nicht mehr Opfer werden kann, da die Schutzgelderpresser nicht vorhanden sind, bin ich natürlich auch gar nicht gezwungen, Mohammed zu finanzieren. Das heißt, viele Mohammeds sind weg. Dazu kommt, und das
Das
ist der,
verstehe ich nicht. Warum sind die jetzt dann weg?
weil die meisten Mohammeds hier nicht erwerbstätig sind. Das heißt, der Löwenanteil der Mohammeds ist aufgrund der Sozialhilfen hier.
Aber genau,
Sozialhilfen
das
werden
haben wir
über.
doch vorhin gehört. Bürgergeld und so weiter wirkt ja offensichtlich.
Wie Bürgergeld. Ach so.
63%, die Zahl ist doch im Raum.
Die Zahl ist im Raum. Wirklich wirken tut es aber nicht, da sind wir uns doch einig.
Ja, es wirkt insofern, dass man sich bequem macht darin, in dem System.
Ja, man macht sich im System bequem, aber Bürgergeld gibt es nicht mehr. Bürgergeld lebt davon, dass man mir, oder mir jetzt nicht, weil ich in Bulgarien lebe, aber dass man dem Arbeitnehmer Geld wegnimmt. Das Geld wird aber so weggenommen, unter Androhung von Gewalt durch die Polizei. Wenn es die Polizei aber nicht gibt, die diese Gewalt ausführen könnte, würde auch nahe niemand, in jedem anderen Land niemand, in
Ah, okay,
Deutschland
ja.
nur noch sehr wenige Leute Steuern zahlen. Und damit entfällt die Sozialhilfe. Die bricht innerhalb von 1 bis 2 Monaten komplett zusammen. Mal abgesehen davon bin ich auch nicht wie die Linken. Die Linken würden es ja wie folgendermaßen machen: Sie würden die Polizei abschaffen, dann würden sich Reiche Schutz kaufen, dann würden die Linken Schutz für jeden fordern und hätten die Polizei erfunden. Das wäre das, was die Linken machen würden. Aber das ist ja nicht das, was ich will. Das ist überhaupt nicht das, was ich will. Wahrscheinlich würde ich an dem Tag, wo die Polizei weg ist, würde ich nach Deutschland fahren, mit meinen 12 Jahren Erfahrung als Soldat dort einen Sicherheitsdienst aufmachen und die Polizei in einem gewissen Bereich ersetzen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Worauf wollte ich hinaus? Weiß keiner mehr.
Du möchtest die Polizei abschaffen.
Ich möchte die Polizei abschaffen. Der Grund dafür ist, wir finanzieren keine anderen mehr mit durch. Das heißt, wir haben weniger Mohammeds. Und das, was mir die Leute immer nennen, warum man die Polizei braucht, das ist faktisch nicht mehr existent. Also das Recht von Mohammed wird dann auf der Straße durchgesetzt. Wir nennen das in Deutschland No-Go-Areas und das ist vorhanden. In den USA nennen wir es Ghettos und das ist vorhanden. Das heißt, diese Macht des Staates ist sowieso weg, wo Mohammed die Überhand gewonnen hat.
Aber es gibt auch, ja, oder anders gesagt, nur weil etwas nicht so gut läuft wie in No-Go-Areas, und da gebe ich ja völlig recht, nur weil das nicht läuft, heißt das nicht, dass die Polizei versagt hat. Die Polizei an sich kann ja nur im Wesentlichen darauf reagieren, was eine Politik macht. Ja, das ist gewissermaßen der, ja, der nächste Befehlshaber sagt hier, gehst du rein oder gehst du nicht rein. Das heißt ja nicht, dass die Polizei per se versagt hat, sondern die Politik hat versagt. Darum geht es im Wesentlichen.
Die Polizei, ich beleidige jetzt keinen Polizisten, obwohl ich auch auf Polizisten keine großen Stücke halte im Schnitt. Es gibt ein paar, ich kenne auch ein paar, aber im Großen und Ganzen bin ich kein Fan der Polizei. Und der Grund ist ja folgender, und das ist ja auch meine These. Die Polizei ist ja so schlecht und gehört abgeschafft, weil sie eben eine staatliche Truppe ist. Es kann nicht sein, dass eine Polizei, und das habe ich schon als Kind gesagt, dass eine Polizei Strafzettel ausstellt, wenn da draußen auch nur ein Vergewaltiger unterwegs ist. Und die Sache ist die, sie werden immer heftiger, wenn es um Strafzettel geht. Die lassen dich nicht in Ruhe. Die kommen beim Allmann vorbei und prügeln dir die Seele aus dem Leib, wenn er GEZ nicht bezahlt. Während der Remo-Clan nach dem Diamantenraub jetzt wieder freigesprochen wird und teilweise gar nicht angefasst wird. Ganz im Gegenteil, wir haben es vor kurzem erst gesehen, Hausdurchsuchung beim Remo-Clan, die Polizei macht Selfies mit denen. Das ist die Polizei. Und Natürlich liegt es an der politischen Führung, aber wir können doch den Aspekt der Sicherheit nicht davon abhängig machen, wie viele dumme Linke wir im Land haben. Das ist ja, wie gesagt, alles, was der Staat in der Hand hat, funktioniert nicht. Und innere Sicherheit ist ein Aspekt davon und deshalb nimm es dem Staat aus der Hand, genau wie die Bahn.
Okay, zur Bahn ist ein anderes Thema, können wir gerne mal aufspießen, denn der IWF, nicht der IWF, das IFO-Institut, nicht der IWF, keine Sorge, das IFO-Institut, als noch Hans-Werner Sinn zugegen war, hat das mal sehr schön geguckt. Privatisierung der Bahn, was ist gut gelaufen? Das ist immer das schöne Beispiel Japan, das offenkundig oder vielleicht auch nicht funktioniert als private Bahn. Aber ich kann dir den Text gerne schicken. Ist schon, glaube ich, 15 Jahre alt, aber zum Schluss kam man, es ist sehr schwierig, eine Bahn in so einer Art nicht ohne staatliche Notwendigkeit zu führen. Aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist, was du gerade gesagt hast, und das fand ich mag das Wort eigentlich gar nicht, aber fand ich ein bisschen Whataboutism. Weil du meintest, na gut, solange es irgendwelche Strafzettel gibt, die dann verfolgt werden, dann gibt es auch noch Vergewaltiger. Das sind zwei unterschiedliche Themen. Die muss man auseinanderhalten. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, außer der Vergewaltiger hat zufälligerweise mal falsch geparkt. Aber ansonsten haben diese Leute nichts oder diese Delikte nichts miteinander zu tun. Ich gebe dir recht in der Form. Ich gebe dir recht, dass es ein Problem ist, dass man ja vielleicht auch bagatellische oder Bagatelldelikte oder die wir als Bagatelldelikte empfinden, mehr verfolgt als andere. Das ist möglicherweise schon so. Das heißt aber nicht, dass das eine richtig und das andere falsch ist. Ich denke schon, dass es eine Polizei braucht, auch eine Art von Staatlichkeit hat. Sonst ist, und das bin ich mir völlig sicher, von diesem Laden Deutschland irgendwann nichts mehr übrig.
Ich würde gerne eine Frage stellen.
Bitte.
Die Polizei mit der Leistung, wie sie die jetzt erbringt. Stell dir vor, das wäre ein privater Dienst. Würdest du den engagieren? Mit der derzeit erbrachten Leistung. Würdest du sagen, ihr bekommt von mir monatlich Summe X?
Wahrscheinlich nicht. Also im Wesentlichen nicht, aber man kann es ja auch anders machen. Ich weiß gar nicht, wer es mal gesagt hat, aber es war ein schlauer Satz. Sehr theoretisch, aber schlau genug. Nun, wenn es so ein Verbrechen gibt und das Staatsziel ist ja eines, hoffentlich, ich hoffe es, die Sicherheit. Und wenn das eben gebrochen wird oder wenn das da Probleme gibt, dann könnte man auch Steuern zurückfordern. Das ist, glaube ich, weiß gar nicht, wer es gemacht hat. Ich glaube, es war Hoppe, keine Ahnung, wo man meinte, okay, da gibt es ein Delikt, das ist unglaublich, aber der Staat hat versprochen, mit seiner Hoheit, dass man sagt, okay, wir schützen euch. Und da kann man auch sagen, okay, dieses Versprechen ist nicht eingehalten worden, deswegen könnte ich zum Beispiel Steuern zurückerstatten bekommen.
Ja, guck mal, und wenn die Unternehmen, die die Polizei ersetzen, jetzt private sind und du hast ein Unternehmen, das sich jetzt auf Falschparker stürzt, aber bei Messerstechern und Kinderschändern eher wegguckt, dann würdest du dieses Unternehmen einfach kündigen. Du würdest das Unternehmen
Ja.
kündigen und es würde aussterben aufgrund geringer Nachfrage. Und die Polizei, und das schwöre ich dir, wenn die Möglichkeit da wäre, die Polizei als Unternehmen zu kündigen und sich deshalb parallel Unternehmen aufstellen, dann wäre die Polizei in 3 Wochen durch mit dem Ganzen. Und ich verstehe nicht, warum Konservative so sehr an dieser Polizei klammern, die einfach gar nicht mehr funktioniert. Das ist genau wie das Klammern an die Armee. Die Armee ist ganz nett anzusehen und die haben Fahrzeuge und Kräne und Waffen und das alles spektakulär. Aber sie ist einfach nicht, sie kann ihren Auftrag nicht erfüllen und die Polizei kann ihren Auftrag auch nicht erfüllen und ist auch nicht willens, ihn zu erfüllen, schon weil sie von dem politischen Willen abhängt. Deshalb sage ich, defund the police. Aber einen anderen Aspekt möchte ich noch mit einbringen, den ich sehr großartig finde. Und zwar haben viele amerikanische Staaten, ich weiß nicht, ob es alle sind, aber viele haben das, dass die quasi ihren obersten Polizeichef in einer Region wählen. In Texas ist das der Sheriff, ich weiß nicht, ob das überall so ist. Und das wiederum halte ich für ein gutes Modell. Denn ein Sheriff, der brutal hinter Parksündern hinterher ist, aber den beim Vergewaltiger wegguckt und beim Messerstecher und beim kriminellen Ali auch sagt, na, da gehen wir mal lieber nicht ran, der wird halt nicht wiedergewählt. Das heißt, seine Karriere hängt daran, dass er Zufriedenheit unter der Bevölkerung herstellt. Ist das ein Konzept, auf das wir uns einigen können?
Ich würde schon sagen, wobei den Ali aus Texas musst du suchen, aber am Rande dessen.
Ja, weil die Sheriffs haben, weil die Sheriffs haben.
Ja.
Genau das ist der Grund.
Ich glaube, da gibt es noch ganz andere Gründe, warum Muslime eher nicht so oft in den USA sind als in Deutschland, aber das ist ein anderes Thema. Ja, mit diesem Konzept könnte ich mich oder kann ich mich mit anfreunden, muss ich sagen. Das macht Sinn. Ich glaube sogar, dass auch Staatsanwälte oder auch sogar Richter in Teilen gewählt werden. Das empfinde ich als zunächst interessant. Jedoch, anderes Thema, ganz anderes Thema, bist du wahrscheinlich viel mehr drin. Aber auch da denke ich mir zum Thema Trump, der ja vor Gericht stehen möchte, oder umgedreht, die anderen wollen ihn vor Gericht sehen. Auch da gibt es einen Richter, der auch gewählt ist. Ich glaube sogar, oder ein Staatsanwalt, bitte korrigiere mich, wenn das richtig ist, der nichts anderes in seinem Wahlkampf gesagt hat, als dass er den ins, ja, ins Gericht oder ins in the jail bringen möchte. Und da kann man auch vielleicht eine Frage stellen, ob dann diese Art von Gerichten, so wie sie dann frei sind, überhaupt noch frei sind. Aber es ist ein anderes Thema, ich gebe es zu.
Ja, das ist natürlich ein anderes Thema. Nichtsdestotrotz ist es interessant. Auch bei Richtern wäre ich prinzipiell, der Ultimatismus ist natürlich privat, vom Richter über jede Form von Anwalt. Aber nehmen wir an, wir haben ein Konzept wie in den USA. Jetzt ist das natürlich auch New York, wo er vor Gericht steht. Und New York zeichnet sich ja jetzt nicht gerade durch großen Konservatismus aus. New York ist nicht Trump-Land, obwohl Trump sehr, sehr viel getan hat für New York. Aber New York ist links und vergisst alles, was man für sie tut und beschwert sich dann, dass man was gegen sie getan hätte, obwohl es gar nicht passiert ist. Nichtsdestotrotz, ich glaube, bis jetzt läuft es sehr gut für Trump vor Gericht. Ich meine, das letzte Mal musste Stormy Daniels ihm sogar noch Schadensersatz zahlen, weil sie halt diese Abmachung gebrochen hat. Das System funktioniert halt auch besser als unseres. Man kann ja nicht sagen, dass Michael Ballweg bei uns jetzt zu Recht im Knast war oder dass sie Oliver Janich da irgendwie vollkommen berechtigt weggesperrt hätten. Wir haben mehrere Fälle, die absolut kurios sind. Jetzt gerade im Interview mit David Berger auch wieder gehört, dass da halt auch solche Gefahren aufkommen. Dadurch, dass wir das eben auch nicht durch Wahlstimmen haben und der Clou ist ja die Gewaltenteilung. Ja, die Gewaltenteilung kann nicht dann existieren, wenn die Politik über Legislative und Exekutive entscheidet. Das ist, unterm Strich dürften wir uns darauf einigen können.
Definitiv. Dazu kann ich noch zwei Sachen anteasern. Die kommen wahrscheinlich in den nächsten Tagen und Wochen. Ich kann sagen, dass ein Bundestagsabgeordneter der AfD, der ein legaler Waffenbesitzer ist, in Probleme gerät gerade, weil er eine Waffe hat und bei der AfD ist. Und ich kann nur ein bisschen anteasern. Das kann ich machen und sagen, die Begründung ist hanebüchen, weil er in der AfD ist und sogar in Teilen, jetzt kommt der Spaßfakt, sogar mal ein Grillfest für die JA, die Junge Alternative, finanziert hat. Das ist die Begründung, warum dessen ihm es droht, dass er seinen Waffenschein ja nicht mehr bekommen möchte. Oder dann
Ich
eben.
höre wohl nicht richtig.
Ja.
Grillfest und Waffen?
Ja, das sind die
Denkt
echten,
ihr denn, wir
das
sind hier
sind
in
die.
Texas?
Das sind die Nazis, ja. Grillen, Waffen und so weiter. Ja. Und Bier, ne? Und dann auch noch Bier. Ja, stell dir mal vor.
Im super konservativ-freiheitlichen CSU-Land München ist das Grillen jetzt, glaube ich, auf 5 Mal im Jahr beschränkt worden, wegen der Geruchsbelästigung. Irgendwie sowas habe ich da auch vor kurzem gehört. Aber, und das verspreche ich beim nächsten Europas wichtigster Mann, gehe ich mal ran an die CDU da. Das wird Zeit. Ich verkünde das hier schon mal.
Ja.
Und das wären dann auch meine Abschlussworte. Ich glaube, mit dem Polizeiding haben wir uns ganz gut geeinigt
Ich denke
und
ja.
vielleicht ein gutes Konzept müssen wir mal in die AfD tragen, dass die das aufnehmen, weil das vielleicht spannend ist für die.
Ich trage
Aber
es in die Linke rein. Nur für dich.
nein, ich möchte nicht, dass die gute Ideen haben. Die werden, da wird jetzt schon die gesamte Partei, die Linke, wird abgefeiert wegen Sarah Wagenknecht, die von den Linken gehasst wird. Es ist schlimm genug.
Also,
Nein,
ich sag nur, Sarah und ich, kein Blatt zwischen uns.
ja, ich kenne sie nicht, aber für mich ist sie halt eine Sozialistin. Zweimal war sie jetzt auf einer guten Seite. Ich hatte sie ja in Europas wichtigster Mann drin, letzte Woche meine ich. Völlig irrelevant. In Zukunft werde ich mich sowohl auf Twitter als auch hier mehr der CDU und der CSU zu dienen, die, das formuliere ich das schon wieder. Ich werde mich der CDU und der CSU annähern,
Ja.
und zwar als Hauptgegner, für mich als freiheitlich-konservativer, denn die Grünen sind Selbstmörder, das hat sich erledigt, die Grünen sind fertig, die brauchen nicht mehr bekämpft werden. Jetzt galt es, die Grünen mit dem schwarzen Logo auszuschalten und loszuwerden. Und deshalb galt mein zukünftiger Kampf für die nächsten 2 Jahre zumindest der CDU, CSU.
Was hast du von dieser Folge gelernt?
Oh, ich hatte mir aufgeschrieben, was ich von dieser Folge gelernt habe. Ich habe gelernt, und jetzt pass auf,
Jetzt kommt's.
ich habe gelernt, dass es sehr gut ist, wenn man manchmal einen Tag ruhen lässt und nicht pünktlich erscheint und eine Episode nochmal neu aufnimmt, wenn es beim ersten Mal nicht so gut war. Gerade jetzt in der Anfangszeit, denn ein Podcast in der Anfangszeit ist wie ein Rentner unter der Dusche. Das muss sitzen. Und zwar jede Folge muss sitzen, und zwar richtig gut, damit der Zuhörer dranbleibt und interessiert bleibt. Und wir hatten gestern eine gute Folge gemacht. Heute haben wir meiner Meinung nach eine sehr gute Folge gemacht. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir es gemacht haben. Und möchte noch fragen, was hast du denn heute gelernt,
Ich bedanke mich für die Frage. Ich bin völlig überrascht, dass du die mir stellst jetzt zum Ende dieses Gesprächs, gerade im Winter dieses Podcasts. Ich habe gelernt, dass es wirklich schwierig ist, mit diesen ganzen Spuren das zu machen, wobei so schwierig ist es gar nicht. Aber ich habe gelernt, tatsächlich genau das Gleiche, nicht das Gleiche, aber ähnliches, dass man einfach mal Dinge ruhen lassen muss, wie ein guter Wein, der halt etwas älter manchmal besser ist. Einfach mal gucken, ja, haben wir gut gemacht, nach zurückzuschauen, haben wir schlecht gemacht. Und dann habe ich noch gelernt, dass tatsächlich du die Polizei abschaffen möchtest. Aber das wusste ich gestern schon.
Ja, da ich weiß ja, dass ich libertär bin, solltest du eigentlich schon vorher gewusst haben. Dann können wir uns eigentlich nur noch bedanken fürs
So
Reinhören,
ist das.
fürs Teilen und Abonnieren und Verbreiten. Und dann würde ich dir das letzte Wort gerne lassen.
Ja, ich kann nur sagen, bleibt wacker, bleibt heiter, bleibt wie ihr seid und bleibt bei den Chronisten des Irrsinns. So ist das.